Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir uns heute auf unsere Drachen schwingen, um nach Westeros zurückzukehren. Denn die dritte Staffel der Prequel-Serie House of the Dragon ist am Montag, dem 22. Juni bei Wow und HBO Max gestartet. Und so wollen wir natürlich auf diese große Fantasy-Serien-Rückkehr schauen und das genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn ich wir sage, spreche ich von mir, Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh, auch vielleicht zertifizierte Drachenliebhaberin. Und mir gegenüber sitzt der liebe Kollege Meister der Flüsterer Mario Giglio. Hallo Mario.
Oh, hallo Esther, wie habe ich mir den Titel denn verdient?
Ich habe überlegt, zu wem, wer würde am besten zu dir passen, wo würde ich dich in Westeros einsortieren, und ich sehe dich da total im Königsmund, wie du da mit den kleinen Laufburschen intrigierst.
Ich habe mal auch sowas wie ein Littlefinger Cosplay gemacht, von daher passt das ganz gar nicht so schlecht. Obwohl, cool. Er war gar nicht Master of Whispers, er war nur hinterlistig, ne?
Ja, ja. Aber es gibt ja genug andere, die da auch noch Strippen ziehen. Insofern, ich sehe dich schon so als Strippenzieher da, wenn nicht
an der vorderen Front. Du siehst mich hier meine kleinen Hände reiben.
So, ihr hört es vielleicht nicht, aber so ganz leises Reibegeräusch ist zu hören. Sehr schön. Danke, dass du auf jeden Fall da bist, Mario. Dann schauen wir doch einfach mal, was Westeros hier zur Rückkehr zu bieten hat. House of the Dragon ist ja dieses Jahr nicht die erste Serie, die uns zurückführt in die Westeros-Welt von George R. R. Martin. Wir hatten Anfang des Jahres schon A Knight of the Seven Kingdoms. 6 kurze, aber wundervolle Folgen, wie ich fand. Wie sieht es da bei dir aus, Mario? Hol mich doch mal kurz ab. Wie hat dir A Knight of the Seven Kingdoms gefallen?
Ich habe A Knight of the Seven Kingdoms geliebt und liebe es immer noch. Ich kann es nicht erwarten, in Staffel 2 mehr von den beiden zu sehen. Ich finde, die haben da genau das Gegenteil gemacht, was ja House of the Dragon und damals auch Game of Thrones oft gemacht und teilweise dran gescheitert ist, nämlich sie haben ganz wenig erzählt, aber sehr durchdacht, sehr gut gemacht im kleinen Rahmen, im kleinsten Detail, und manchmal beißen die anderen Serien aus diesem Kosmos ein bisschen zu viel ab.
Große Drachen, große Bisse, möchtest du sagen?
So ein bisschen.
Genau, jetzt haben wir natürlich wieder das genaue Gegenteil von A Knight of the Seven Kingdoms. Da muss sich die Serie jetzt natürlich anderweitig behaupten. Schon im Trailer waren ja riesige Drachenschlachten zu sehen. Also wo da Dank noch auf seinem Pferd ins Turnier ritt, kommen jetzt die großen beschwingten Monster aus dem Himmel herab. Und da wollen wir natürlich sehen, was jetzt diese zweite Westeros-Serie des Jahres, muss man ja sagen, zu bieten hat. Und ich dachte mir, vielleicht holst du uns mal kurz ab, Mario, denn es ist ja wirklich lange her, dass wir, also ich zumindest, die zweite Staffel gesehen haben, 2 Jahre, um genau zu sein. Und da musste ich tatsächlich noch mal mehrere Recaps auch schauen, die hat ja HBO netterweise auch zur Verfügung gestellt, um nochmal ganz reinzukommen und zu sagen, okay, die Person hieß so, die waren so verquickt. Für alle, die jetzt im Podcast hier nochmal frisch mit einsteigen, kannst du das kurz und knackig für uns zusammenfassen?
Das ist gut, dass du das sagst, weil ich bin auch hier, um zu warnen, weil ich bin in die Screener reingegangen der ersten Episode, ohne mir nochmal ein Recap zu geben. Ich dachte, ich kenne mich doch ganz gut aus in Westeros, ich habe das noch gut vor Augen. Stellt sich raus, nein. Ihr braucht wirklich ein Recap oder ihr müsst euch zumindest so ein bisschen erden, um zu wissen, wer ist gerade wo, wer kämpft hier überhaupt gegen wen und was war das hier nochmal alles, worum geht's? Genau. Weil es sind so viele Charaktere, so viele Schauplätze. Aber generell haben wir, ne, diesen Thronkonflikt der Targaryens.
Genau, der ist ja eigentlich recht überschaubar, wenn man sagt, es gibt 2 Seiten, die haben sogar eine Farbkodierung.
Genau, Team Schwarz ist Königin Rhaenyra, die gerade in Dragonstone abhängt und dort ein bisschen im Exilkönigin ist, weil in Königsmund oder King's Landing, wir mischen hier gerade.
Genau, ne? vielleicht sollten wir kurz sagen, wir versuchen deutsche Begriffe zu verwenden, aber wir schauen leider wirklich meistens auf Englisch und deswegen fällt uns das nicht immer ein. Seht es uns bitte nach, wir bemühen uns.
Wir bemühen uns. Also, Drachenstein, Königsmund. In Königsmund ist viel im Grün gerade aktuell noch mit König Aegon II., der dorthin gesetzt wurde, nachdem Alicent, also die beste Freundin von, ehemals beste Freundin der Königin Rhaenyra, ja, so ein bisschen
mit ihrem Vater Kinder gekriegt hat,
Mauscheleien gemacht hat und vielleicht eine Sache fehlinterpretiert hat auf seinem Sterbebett. Ups. Mehrere Tode später gibt es halt jetzt den großen Zank, der nennt sich der Drachentanz. Und da kämpft jetzt im Auftakt ist Prinz Daemon, der Königin Gemahl von Rhaenyra.
Gleichzeitig ihr Onkel.
Gleichzeitig ihr Onkel, richtig. In den Flusslanden, hat er sich gerade in Staffel 2 Harrenhal unter den Nagel gerissen, war da so ein bisschen auf Drogentrip.
Wir erinnern uns, er hat lange Gespräche mit Geistern geführt und hat da nicht so richtig was zustande gebracht.
Genau, da war die Hexe Alice.
Genau.
Die hat ihn da so ein bisschen durch so eine geführte Peyote-Session geleitet.
So interpretierst du das, okay.
Ja,
okay.
So ein bisschen. Er hat so Ayahuasca genommen und jetzt...
viele Visionen gehabt, unter anderem auch von Daenerys und dem Lied von Eis und Feuer.
Genau, aber das Ganze diente vor allen Dingen der Sache, dass er seiner Königin und Frau endlich den Rücken stärkt.
Wirklich nicht, die Treue schwor, nicht selber auf den Thron wollte.
Genau. Es war so ein bisschen die gleiche Story, wie die er schon gespielt hat in The Crown, falls wir uns erinnern, als er Prinz Philipp gespielt hat.
Sehr gut.
So, auf jeden Fall ist er in den Flusslanden zugegen. Harrenhal gehört schon ihm. Er hat da jetzt mehrere Häuser unter dem Banner von Team Schwarz schon zusammengeführt. Und die kämpfen da gerade gegen die Loyalisten von Team Grün. Und das sind unter anderem die Lannisters. Genau. Zu Wasser kommt es zur großen Seeschlacht in der Gurgel. Das wurde schon lange angekündigt, das sollte eigentlich auch ursprünglich der Showdown für Season 2 werden, wurde dann aber aus Budgetgründen nach hinten gepackt und jetzt haben wir diese Awkward-Situation, dass wir Staffel 2 mit einem Showdown anfangen, mit einer Schlacht. Da ist auch wichtig nochmal zu wissen, wer da überhaupt kämpft. Da ist natürlich die Flotte von Lord Corlys Velaryon, der ist auf der Seite von Team Schwarz.
Genau, der hat ja auch zwei Enkelinnen, die wiederum Kinder von Daemon sind.
Da kommen wir gleich noch hin, aber der hat ja vor allem in Staffel 2 seine Frau verloren,
ja,
die ja auch eine Drachenreiterin
Rhaenys,
war.
Rhaenys, ich habe Rhaenys geliebt, sie fiel vom Himmel. Oh.
Ah, tragisch. Der hat aber die Riesenflotte, ne? Der hat auch dieses coole Wappen mit diesem
Seepferdchen,
ich liebe das. Und der hat die ganze Flotte bei Driftwood, wie heißt das auf Deutsch?
Oh, Treibholz? Keine Ahnung, das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Seine coole Burg mit dem Driftwood-Thron, mit diesem, ja, wie immer das auf Deutsch heißt.
Also der muss man vielleicht dazu sagen, die Valyrians sind ja auch so vom alten Blut, ne, aus Valyria. Da gibt es ja die Targaryens und dann gab es auch die Valyrians, deshalb sind die auch sehr eng verquickt, so als die Bezwinger, die nach Westeros gekommen sind.
Genau, und deswegen können die auch theoretisch Drachen reiten. So, und auf der anderen Seite hat einer der Lannisters, Tyland Lannister, das ist einer der Zwillinge, die man nicht verwechseln darf, weil das könnte auch wichtig werden in dieser Folge.
Denn Jason Lannister steht auf der anderen Seite.
Richtig. Der Tyland Lannister, der hat nämlich die sogenannte Triarchie klargemacht für Team Grün. Das ist ein Zusammenschluss von Schiffen und Flotten der drei freien Städte Lys, Myr und Tyrosh.
Genau, die sind auf Essos, auf dem Kontinent neben Westeros. Also sie haben quasi Außenhilfe rekrutiert, weil da viele Schiffe sind, die man kaufen kann.
Ja, und da gibt's Admiral Sharko Loha. Falls ihr euch nicht daran erinnert, das war diese Frau oder ja, vielleicht so ein bisschen genderqueere Person, wir wissen es nicht, die letzte Staffel rekrutiert wurde und da musste Thailand sie noch bezwingen. Aber es war auch gleichzeitig ein bisschen flirty.
Ja, ja. Und ich nenne sie einfach die Piratin.
Die Piratin, genau. Die Piratenbraut. Und die treffen sich dann hier in der Schlacht. Und wer hier auch noch wichtig wird, ist der Bastardsohn von Lord, von Corlys Velaryon. Der, wie heißt der auf Deutsch? Der hat einen Alan aus Holk.
Aus Holk, genau. Er hat genau genommen zwei Söhne. Adam ist ja Drachenreiter geworden.
Der ist Dragon Seed, genau.
Ist, genau, der darf nur Schiffe führen, aber ist da auch sehr versiert drin.
Ja, und da war es zuletzt so ein bisschen angespannt, weil der hochwohlgeborene Vater, also die nicht mal so weit legitimiert hat, dass er ihm den Nachnamen Water gegönnt hat, als Bastardname wie Schnee für Wasser.
Er hat sie einfach gar nicht anerkannt.
Ja. Und jetzt kommt er her, hey, ihr seid doch ganz gute Seeleute.
Ich brauche eure Hilfe.
Wollt ihr nicht kämpfen, so. Und die Personen werden hier zu Wasser wichtig. Und gleichzeitig über dem Wasser kommt es aber auch noch zu einem großen Drachengemenge. Denn wir haben ja zum einen die Dragonseas, die hier allerdings nicht so sehr zum Einsatz kommen. Und wir haben einige Drachen. Team Schwarz hat gerade mehr Drachen, aber Team Grün hat den großen Drachen.
Gut, das ist eine gute Zusammenfassung. Das finde ich gut. Das dachte ich mir auch so. Eigentlich sind die doch ziemlich im Übermacht gerade mit den ganzen rekrutierten Bastarden.
Team Grün hat mehr Armeen theoretisch, ja, weil Team Schwarz und Rhaenyra ist ja die Rebellinnenkönigin, die laut per Gesetz zumindest gerade nicht die Anerkannte ist. Deswegen haben die ein bisschen mehr Loyalisten auf ihrer Seite.
Ja, wir werden also wirklich in Staffel 3 richtig reingeworfen ins Geschehen. Wir müssen uns an das alles erinnern, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ja, eine Drachensache.
Ja.
Die eine Tochter von Corlys. Nee, gar nicht wahr. Die Tochter von, siehst du, jetzt geht's schon wieder
ist
los.
Ist die Enkelin, oder?
Die Tochter von Damon, war ja am Ende der letzten Staffel drauf und dran, einen Drachen zu zähmen, der eigentlich nicht zähmbar wirkte.
Ein wilder Drache.
Ein wilder, der
Schafsdieb.
Der Schafsdieb. Und das könnte ja auch noch wichtig werden für den Kampf.
Ja, da sollte man sich auch dran erinnern. Das war so, glaube ich, die letzte Szene vielleicht sogar, glaube ich, aus der letzten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, also da ist viel passiert und viel angedeutet worden und in der Luft hängen gelassen. Aber für mich vielleicht in der Zusammenfassung war auch nochmal wichtig, okay, wir haben noch immer diese Teams von Team Schwarz. Rhaenyra will den Thron, ist aber leider gerade nicht in Königsmund. Und Alicent hat den Thron noch durch ihren Sohn, war aber selbst ins Straucheln geraten, hatte sich ja mit Rhaenyra, ihrer alten Freundin, getroffen und gesagt, haben dann festgestellt, vielleicht war das doch alles nicht so gut, was wir hier losgetreten haben.
Ja, Rhaenyra fragt sich jetzt, kann sie dieser Abmachung mit Alicent trauen, weil die will eigentlich Rhaenyras Ankunft in Königsmund vorbereiten.
Die Tür aufmachen,
dass sie sozusagen ihren Sohn killen kann. Der Sohn ist aber ja durch den letzten Kampf auch verletzt. Durch seinen eigenen Bruder wurde er verbannt. Mhm. Der Aemond hat ihn ganz schön verkokelt. Und weil Aemond jetzt auch so ein paar Ambitionen hat, hatte sich Aegon II. Schon so ein bisschen auf den Staub gemacht.
Ja, zusammen mit Larys, dem Meister der Flüsterer.
Genau.
Genau, das ist der Stand.
Das ist der Stand und Mann, sind da viel bewegliche Teile drin in der ersten Folge.
Auf jeden Fall danke erstmal für dieses kurze Recap. Ich hoffe, seid ihr auch nochmal mit durchgestiegen mit uns. Und bevor wir jetzt wirklich in die Folge reingehen, gibt's hier natürlich auch noch wie immer ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, vielleicht sollten wir am Anfang kurz sagen, es geht jetzt vor allem um Folge 1 in dieser Podcast-Folge, die ihr alle schon gesehen haben solltet, wenn ihr uns zuhört, denn es wird jetzt auch ins Detail gehen, damit wir da ein bisschen diskutieren können. Wir zwei haben tatsächlich schon 4 Folgen von House of the Dragon gesehen, also die Hälfte der Staffel. Okay, Mario macht mir gerade ein Zeichen, er hat erst nur 3 gesehen, dann bin ich dir eine voraus, Mario. Aber wir werden jetzt natürlich nicht irgendwelche großen Spoiler auspacken, um euch hier schon vielleicht das Sehvergnügen kaputt zu machen. Keine Angst. Wenn dann irgendwelche Anspielungen kommen auf spätere Folgen, dann wird das sehr verschleiert unsererseits passieren. Also nur, dass wir schon ein bisschen mehr Wissen haben, vielleicht, dass ihr das im Hinterkopf habt. Genau. Ansonsten habe ich gesagt, ja, wir bemühen uns um deutsche Namen, aber englische können rausrutschen. Das tut uns leid. Aber was uns nicht leid tut, ist, dass wir durchaus Figuren haben, die jetzt hier rumlaufen. Und ich würde sagen, es ist immer am einfachsten, sich so ein bisschen durch die Handlung zu wühlen, indem man sich einzelne Leute rausgreift. Und deshalb würde ich einfach mal diese Folge anfangen mit der Frage, Mario, in dem aktuellen Stand der Figurenbeziehung, hast du da irgendwelche Lieblinge oder auch Hassfiguren, die dir besonders am Herzen liegen?
Also Hassfigur ist von Anfang an Kristen Cole und der bleibt es auch, egal wie sad er jetzt ist.
Oder Christon Kraut, wenn ihr es auf Deutsch schaut, aber darüber komme ich immer noch nicht hinweg.
Viele von den anderen Hauptfiguren sind so ein bisschen I don't care, um ehrlich zu sein. Deswegen, ich suche mir immer so die Nebenfiguren aus, denen ich dann mein ganzes Herz schenke. Helena mochte ich immer.
Das ist ja das dritte Kind von Alicent,
genau.
Die dann ihren Bruder heiraten musste.
Richtig, und die einfach Käfer mag und Visionen hat und auch so eine, wie heißt das in der Welt, Traumtänzerin? Also die andere bei anderen in die Träume
genau,
einbringen
kann.
Genau,
so ein bisschen da mehr sieht als andere sehen. Ja.
Und die ist einfach, ja, so die ein
möchte,
bisschen weird.
Die möchte einfach nur Hühner erziehen in Zukunft, um ein friedliches Leben zu haben. Ja. Und das ist ihr leider nicht vergönnt.
Dann liebe ich natürlich seit letzter Staffel Lord Simon Strong aus Harrenhal.
Wieso?
Der hat so einen Eindruck bei mir hinterlassen, der war so chill, der wollte einfach nur...
Der ordnet sich immer unter und sagt, okay, du bist der neue Herrscher, okay, ich schwöre dir Treue.
Der will nur in seinem tropfenden Castle sitzen Und ein nettes Essen mit seinen Söhnen haben. Ich finde den super. Den habe ich sehr gefeiert. Sheep Stealer ist auch mein neuer Favorite, glaube ich, an den Drachen. Der ist einfach eine messy Bitch.
Ja.
Und mein liebstes Pairing diese Folge ist, und das habe ich überhaupt nicht erwartet, weil ich fand, die Serie ist bisher nicht gut mit Laris umgegangen. Aber Laris und Aegon auf ihrem Roadtrip ist auf mein absolute Favorite-Combo gerade.
Da gehe ich auch voll mit. Und da hat es mich auch wieder so an Game of Thrones erinnert, diese dritte Staffel. Weil ich dachte, in Game of Thrones laufen auch so viele Leute rum, die sich auf einmal zum ersten Mal treffen. Und man hat überhaupt nicht gedacht, dass die zusammenkommen könnten. Also wie zum Beispiel der Hound und Arya oder Jaime und Brienne. Und jetzt haben wir auf einmal Aegon, den verkohlten den verkohlten König der Grünen, der jetzt fliehen muss vor seinem blutrünstigen Bruder und seinen Meister, der Flüsterer Laris, der auch humpelt, weil er einen deformierten Fuß hat. Und in einer Szene sagt er irgendwie, ja, jetzt wird hier der weinerliche Entstellte, muss von einem Krüppel beschützt werden. Und die zwei funktionieren so gut zusammen. Also in Folge 1 haben wir da schon viele Szenen, freut euch schon auf spätere Folgen, da passiert noch mehr mit den Zweien. Und für mich funktioniert es so gut, weil der eine hat so einen messerscharfen Verstand und der andere ist einfach so ein weinerlicher Muttersohn, dass die sich so aneinander reiben, dass immer wieder so lustige Situationen, eigentlich brenzligen Situationen entstehen. Also diese Szene, wo sie überfallen werden, eigentlich freigesetzt werden könnten. Aber nein, Aegon kann nicht das Knie beugen und sagen, ich schwöre dem Usurpator da ab, sondern das ist er ja selber. Also da habe ich auch sehr viel gejubelt bei.
Ja, da hoffe ich, bekommen wir auch noch viel mehr in der Staffel. Und was ist bei dir so an Lieblingsfiguren angesagt?
Also die zwei hätte ich jetzt auch genannt, so als neue, von denen möchte ich gerne mehr sehen. Ich muss zugeben, ich bin auch so insgeheim schuldbewusst Fan von Aemond, Einauge, weil der einfach so richtig böse ist. Also so hinterhältig, dass man denkt, wo will der hin? Der ist irgendwie, er lässt sich manchmal noch manipulieren und dann ist er wieder so völlig unberechenbar, eigentlich genau wie sein Drache. Ne? Der schnappt sich erstmal den größten Drachen und dann gucken wir mal, was passiert. Und er will den Thron und der ist irgendwie, er ist auch ein Stück weit eine coole Sau, aber er ist halt zu rücksichtslos, um ihn wirklich zu mögen. Und ich habe ja die erste Folge im Kino sehen dürfen bei der Deutschlandpremiere. Es war großartig auf der großen Leinwand. Ich möchte jetzt eigentlich alle House of the Dragon-Folgen auf der großen Leinwand sehen. Und als es da diese Szene kommt, wo Alicent an ihn herantritt und man weiß, okay, sie muss ihn irgendwie überzeugen, aus Königsmund zu verschwinden, damit sozusagen ihr Teil der Abmachung eingehalten wird, denn Aemond mit seinem Riesendrachen darf ja nicht da sein, wenn die Team Schwarz ankommt. Und sie ihn dann so ganz vorsichtig manipuliert, ja, ich weiß, du hast Angst, aber nein, eigentlich bist du ja voll mutig und du musst jetzt da nach Harrenhal, um dann die Dinge zu deichseln. Und dann diese Annäherung von den Zweien, wo man ganz langsam sieht, wer auf sie zugeht. Und man sagt, nein, jetzt wird er sie gleich küssen, das kann aber nicht wahr sein. Da hat das ganze Kino auf einmal aufgestöhnt und dann dachte ich so.
Ist das euer erstes Rodeo mit Game of
Thrones?
Genau,
genau. Ich dachte auch so, Inzest ist doch jetzt eigentlich fast schon gesetzt bei Game of Thrones. Aber wahrscheinlich Mutter und Sohn hatten wir noch nicht unbedingt.
Ich glaube, das ist auch unter Targaryen so ein bisschen too much. Ich glaube, da würden die auch so ein bisschen die Nase rümpfen.
Auf jeden Fall war es eine tolle Seherfahrung, dass auf einmal Leute sich da wirklich, man merkt, aber die sind engagiert, die wollen nicht, dass dieser Arsch seine Mutter küsst. Und auch der Gesichtsausdruck von Alicent danach war auch so Memgold.
Das war der beste Schauspielmoment in der ganzen Folge. War das Folge 1 und nicht Folge 2?
Ja, Folge 1.
Ich dachte, Folge 2. Gut. Nee, aber der Gesichtsausdruck von Olivia Cook, den die hier hinbekommt, das war Perfektion.
Auf jeden Fall. Ansonsten bin ich auch noch ein großer Fan von Ulf. Ulf ist ja so der Comic Relief unter den Drachenreitern. Der ist aus dem niederen Volk. Wenn der sich mit seinen Mitstreitern darüber unterhält, oh, was er mal werden will als Karriere, dann sagt er, er träumt da von der Burg, von dem Ritterschlag und dann müssen sie ihn erstmal aufklären.
Den kriegst du nicht automatisch, die Burg.
Du kriegst nicht automatisch eine Burg, du musst erstmal Adliger sein und alles. So ist das nicht. Und der ist einfach so der einfache Mann, weißt du, der sich irgendwelche großen Sachen erträumt, jetzt wo er einen Drachen hat und den Respekt kriegt, den er vorher nie hatte. Und gleichzeitig schafft die Serie jetzt aber ihn auch als irgendwie noch einen Verletzten Menschen aufzubauen, wenn sie jetzt so ein bisschen seine Missbrauchsgeschichte andeutet, dass er als Kind irgendwie von so einem Essos-Priester als auserwählte Sache tun musste und du denkst, oh Gott, der Arme, dass da früh sein Blut irgendwie schon ihn auf eine andere Bahn gelenkt hat. Also den sehe ich sehr gerne, weil er einfach immer so nachvollziehbare Dinge tut, wo man sagt, ja, es sind nicht alle heroisch in Westeros. Manche wollen doch einfach nur dann weg, wenn es brenzlig wird.
Ja, die drei Dragonseeds und der neue Hohenturm hier, Ormond, die taten mir so ein bisschen leid im Auftakt, weil die wurden ja so ein bisschen aus Abstellgleis gestellt. Die einen waren die ganze Zeit auf der Island of Faces und haben auf Befehle gewartet.
Ja.
Und der andere hat nur einen Befehl bekommen, bitte warten.
Das war natürlich der Situation geschuldet, dass wir jetzt erstmal eine andere Schlacht abgeliefert haben.
Ja, aber das war der erste Auftritt auch von James Norton als Lord Hightower. Also,
Ja, das stimmt. Sie hatten noch nicht so viel zu tun, aber keine Angst, sie bekommen noch Dinge zu tun in den folgenden Folgen. Ansonsten vielleicht die Frage, bist du einem Team angehörig, Mario? Bist du Team Schwarz oder Team Grün oder guckst du einfach, was da so passiert in House of the Dragon?
Die Serie, und das ist, glaube ich, eines der größeren Probleme der Serie.
Ja.
Die Serie möchte ja schon, wie damals bei den Starks, dass Team Schwarz so ein bisschen mehr der Sympathieträger ist. Zumindest hat man das in den ersten zwei Staffeln so vorbereitet.
Ja.
Aber sie wollen jetzt gleichzeitig so eher graue Charaktere haben und gleichzeitig wollen sie ja auch irgendwie zeichnen, dass irgendwie Rihanna jetzt so ein bisschen auch am Durchdrehen ist, wo...
Rihanna?
Rhaenyra.
Auch gut, Mario, auch gut.
So ein bisschen am Durchdrehen ist, nachdem was alles passiert ist.
Ja. Du bist also...
Ich glaube, die Serie hat nicht ganz die Hände am Steuer, was das angeht. Ich bin nicht immer ganz sicher, die wissen, was für eine Geschichte sie erzählen wollen was macht und dieses Rangeln mit Macht angeht.
Und durch diese Beobachtung kannst du dich dann auch keinem Team zuordnen, oder?
Naja, wenn ich Team Grün sage, dann bin ich so der edgy Boy, der nur konträr sein will. Und wenn ich Team Schwarz sagen würde, dann wäre das so, ja okay, das sind die offensichtlichen, aber jetzt auch nicht. Und dann muss man das wieder erklären. Und das, obwohl das alles passiert ist.
Also ich finde es eigentlich spannend. Also ich war klar, Team Schwarz ist einfach diese pushen bei uns. Und deshalb war ich auch eher auf Team Schwarz-Seite als auf Team Grün, obwohl ich halt Aemond mag. Aber ich merke halt auch, wie sie es nach und nach aufweichen, dass nicht mehr längst so dieses Schwarz-Weiß oder Grün-Schwarz-Denken drin ist. Weil wir haben ja jetzt inzwischen auch innerhalb dieser Sektion die Kämpfe, wie zum Beispiel Aemond, der Aegon vom Thron stoßen will, weil er der bessere Thronfolger ist und der andere nur so ein Milchbubi. Und gleichzeitig Alicent, die intrigiert gegen ihr eigenes Team und sagt, pass auf, ich mach dir die Tür auf, Rhaenyra. Insofern ist zwar die Zuordnung so einfacher zu treffen, aber gleichzeitig eigentlich gar nicht mehr so vorhanden für mich. Also das finde ich dann schon spannend, dass Staffel 3 da schon längst an einem anderen Punkt angekommen ist, als vielleicht noch Staffel 1 oder 2 es vorbereitet hat. Ich sehe das als Absicht, Mario. Du siehst das als, ist nicht ordentlich erzählt, ich sehe es als Absicht.
Bei Rhaenyra, da kommen wir vielleicht noch später drauf, aber da habe ich ganz konkret Angst, dass sie in so eine gleiche Falle tappen wie damals mit Daenerys.
Ja.
Gerade dadurch, weil sie sie viel sympathischer gezeichnet haben als ihr Buchvorbild.
Ja.
Aber
dadurch ist die Fallhöhe natürlich höher. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ansonsten, du hast ihn gerade schon angesprochen, gucken wir uns doch noch so ein bisschen die Neulinge an. Ganz frisch dabei ist Ormond Hohenton. Turm. Das ist der Cousin von Alicent, also ein Neffe von Otto Hohenturm, der jetzt auf einmal auftaucht, der hat ja jetzt, glaube ich, in Old Town, Altsass heißt es, glaube ich, im Deutsch, die Zügel in der Hand, um da das Geschlecht der Hohenturms zu lenken. Und von dem sehen wir noch nicht so viel in Folge 1, aber ich finde, was wir sehen, zeichnet ihn schon recht gut, dass er da mit seiner silbern glänzenden Rüstung vor einer Armee steht und der das Inbegriff des Ritters ist. Und dann kommt da so ein Bote, der stinkt ihm zu sehr, dann muss er erstmal sein Riechsalz rausholen.
James Norton, dem steht eine Rüstung ziemlich gut.
Findest du? Ja. So.
Aber vor allen Dingen ist das ja auch wichtig, weil die haben ja vor allen Dingen einen Drachen.
Das ist wahr, den sieht man immer nur im Hintergrund.
Weil hier ist ja noch ein Charakter, auf den Leute seit zwei Staffeln warten, der nie vorkam, weil hier ist ja noch ein weiterer Sohn, den wir die ganze Zeit unterschlagen haben, der, glaube ich, genannt wurde.
Ja.
Aber nie vorkam bisher.
Genau, wir wissen, dass er Darren heißt und Darren ist der Bruder von, so, jetzt soll ich kurz überlegen, von Jace und Luce, nee, warte mal, das war Joffrey, Ich muss es rekonstruieren. Ich habe doch hier meinen schlauen Stammbaum. Nee, Darren. Ach nee, genau. Der ist das vierte Kind von Alicent.
Ja.
Also Alicent hat ja Aegon gekriegt, dann kam Helena, dann kam Aemond und dann gab es noch Darren. Und Darren ist noch nicht richtig gezeigt worden. Der wurde frühzeitig ausgelagert an die Hohenturms. Das ist ja die andere Verwandtschaftsseite von Alicent. Und da hat sie wahrscheinlich gesagt, okay, ich will das Kind erstmal anders aufziehen als die sonstigen Targaryens, die ihr erste Art geschlagen sind. Und deswegen wächst er halt da im Süden von Westeros auf. Und man sieht immer nur eigentlich seinen Drachen angedeutet. Und alle warten jetzt natürlich, dass der in dieser Staffel dazukommt. Und natürlich wird der eine Rolle spielen, können wir euch schon so viel verraten. Genau, das ist also ein, den ihr noch, auf den ihr noch hinfiebern könnt. Und ansonsten sehen wir noch gar nicht so viele neue Menschen. Ich hatte mich noch gefreut auf Dan Vogler, der ja in Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind, den Jacob spielt, falls du dich erinnerst. Und der hat auch eine Rolle in der dritten Staffel. Aber das wird dann erst so in Folge 3 oder 4, glaube ich, wichtig. Also der kommt etwas ein bisschen später dazu. Wenn ich mir die Figuren auf jeden Fall angucke, die bisher so auftauchen, bin ich zumindest angetan, dass da schon viel auch so an Charakterzeichnung stattfindet, was ich an Game of Thrones ja immer geliebt habe, dass so in bestimmten Szenen nicht was gesagt, sondern was gezeigt wird. Also zum Beispiel dieses Riechsalz von Ormond, dass man merkt, okay, er ist anscheinend ein hoher Herr, aber vielleicht geht er dann ein bisschen zu weit mit diesem, ich muss jetzt vor so einem armen Boten, der gerade ankam, jetzt erstmal meine Nase reinigen und ihm ein Bad verordnen. oder halt Ulfs Vorstellung vom Aufstieg. Und eine Szene, die ich auch sehr stark fand, obwohl die sehr klein war, war, wo Kristen Cole, sein Schild bemalt. Der ist ja so die Hassfigur schlechthin, wir wissen es alle. Und gleichzeitig kommt dann der Bruder von Alicent an, Gawain oder Garwan heißt er, glaube ich, im Deutschen, und erzählt dann von einer Vergewaltigung, die da gerade im Lager passiert ist und dass man sie doch strafen müsste. Und der bemalt da in aller Seelenruhe sein Schild weiter, wo ich denke, Alter, du bist der Anführer dieser Armee, du bist die Hand des Königs, jetzt tu doch mal was. Und er hat einfach nur diese Außenwirkung von mein Schild muss gut aussehen im Blick. Also das fand ich schon sehr stark, so kleine Momente, die da wieder einfließen in die Charakterzeichnung.
Oh, die hat ihn echt Hand des Königs gemacht, ne?
Ja, der hat auch so eine schöne neue Halskette. Nicht mal mehr so diese Anstecknadel, sondern so mehrere Hände, die ineinander greifen an seinem Hals. Da muss man auch mal gucken. Also auch so schöne Kostümdetails, die da dabei sind. Wenn wir schon bei den Figuren sind, würde ich gerne auch noch kurz auf die Drachen schauen, die ja auch irgendwie Figuren für sich sind. Du hast ja schon gesagt, du hast einen Lieblingsdrachen. Sheepstealer oder Schafsdieb. Ich muss sagen, nach 4 Folgen von House of the Dragon bin ich sehr angetan davon, wie viel die Drachen tatsächlich, die im Titel ja vorkommen, auch in der Serie vorkommen. In den vorigen Staffeln hatten wir es bisher so, dass die eher mal so punktuell eingesetzt wurden, um zu sagen, übrigens, die haben Drachen, hier gibt's Drachen, und dann mal eine große Schlachtenfolge. Und ich finde, die sind jetzt sehr durchgehend präsent inzwischen geworden. Dafür, dass es so viele sind, wir haben da bestimmt schon 10, 11 von kennengelernt. Klar, ein paar sind auch schon gestorben. Und ich finde auch sehr schön, dass sie so unterscheidbar sind.
Man braucht zwar vielleicht immer noch einen Guide, um den Überblick zu behalten.
Wenn nicht gerade der Reiter drauf sitzt.
Richtig. Und wenn du eine Schlacht hast, wie in dieser Folge, wo die ganze Zeit so ein grün-grauer Schleier über der ganzen Optik sowieso ist, wird es auch nochmal schwierig, da durchzusteigen. Aber ja, ist ja jetzt auch 3 Staffeln mittlerweile, so langsam haben wir die vielleicht auch drauf.
Ja. Und
also, es sind ja ein paar weniger mittlerweile.
Das stimmt, und ich finde tatsächlich auch, sie sind extra anders gestaltet worden natürlich auch. Also wenn wir uns an Game of Thrones erinnern, die waren zwar auch schon gut anzuschauen, die Drachen, aber die waren schon alle sehr ähnlich aus, wenn man von ihren Farben jetzt mal absah, die Dannys Drachen. Und jetzt haben wir so jemand wie Schafsdieb.
Unterbiss.
Genau, der hat so eine gruselige Schnauze, also das fand ich großartig, wo ich dachte, oh, der sieht wirklich so wild aus, wie er erzählt wird als Drache, so ein aus der Art geschlagener, erstmal eigentlich wahrscheinlich nicht zähmbarer und dann doch von Rhaena irgendwie gezähmter vielleicht.
Und der ist ja voll falsch benannt, der schenkt einem ja Schafe, anstatt sie zu stehlen.
Ja, eine ganz tolle Szene. Würdest du so ein verkohltes Schaf essen, wenn dein Drache ihn bringen würde, Mario?
Aus Zeichen des guten Willens. Ich finde es ja auch immer süß, wenn Katzen das machen und einen Mäuse vor die Tür legen, aber ja, cute. Wenn man so ein bisschen Salz dabei hat aus dem Shire, wie so Samwise, dann kann man das auch noch da drüber packen wenigstens.
Ja. Und ich finde auch, gerade in Staffel 3 nutzt House of the Dragon die Drachen auch erzählerisch sehr gut. Insofern, dass es sie einsetzt, um zu zeigen, was passiert, wenn jemand einen Drachen hat und was, wenn jemand keinen Drachen hat oder ihn nicht kontrollieren kann. Denn wir haben zum Beispiel einmal Rhaena, die ja diesen Wilddrachen besteigt und dann im Prinzip sich auf so einer lebenden Atombombe wiederfindet, die also sagt, ich bin Targaryen und ich brauche einen Drachen, und dann erst so merkt, ja, ich kann das vielleicht nicht kontrollieren. Dann haben wir jemanden wie Jace, sprechen wir auch noch am Ende der Folge drüber, der zwar einen Drachen hat, aber ohne Drachen eigentlich machtlos ist. Und jemand wie Rhaenyra, die Königin selbst, die ja auch eine große Drachenreiterin ist, aber sobald sie halt von ihrem Drachen getrennt ist und sei es nur durch eine Tür, die zugeschlossen wird, dann ist auch vorbei mit der Macht der Königin.
Oh, das steht so ein bisschen auch für, wie die Serie mit ihr umgeht selbst, das mit dieser Tür, das ist so ein bisschen bevormundend gewesen, ja.
Aber
schon ärgerlich.
Ich finde es aber wirklich schön, also dass die Serie das nutzt, zu sagen, mit dem Drachen steht und fällt die Macht der Targaryens, dann Haus der Drachen ja im Prinzip. Und da müsst ihr dann auch mit umgehen. Und in den späteren Folgen, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast.
Ich spiele auf Folge 3 speziell an, wo die Serie mit ihr was Ähnliches macht wie mit Danny damals schon. Wo ich denke so, oh, ich weiß, was ihr hier macht, aber ihr merkt gerade nicht, wie das wirkt, weil es wirkt auf eine bestimmte Weise.
Okay,
und da kommt eine Message am Ende bei raus, die ihr vielleicht nicht intendiert habt, die dem Ganzen aber so einen Anstrich gibt.
Okay, müssen wir dann später nochmal im Detail drüber reden, ohne jetzt zu spoilern. Ich muss nur auf jeden Fall auf ein Zitat denken, auch aus der späteren Folgen, aber das ist jetzt nicht so spoilerig, wo eine Figur sagt so, ja, die Targaryen sind jetzt nicht für ihr intellektuelles Können bekannt, eher so für ihre Hinterhältigkeit. Wo ich dachte, das trifft es eigentlich ganz gut, dass sie irgendwie ihre Macht ja wirklich auf den Drachen aufbauen und dann eigentlich nicht immer gut ist, wer da so auf dem Thron sitzt.
Ja, da muss ich natürlich gleich an Fosaway denken und seine Ansprache. They incestuous aliens. Blood Magickers, Tyrants.
Ja, wir sind wieder bei A Knight of the Seven Kingdoms, wenn ihr es nicht erkannt habt.
Ja, sorry, auf Deutsch kriege ich das Zitat nicht hin. Genau, die waren ja auch keine Fans von denen.
Genau.
Aber dass Rhaena hier sich den Schiebstealer holt, das ist ja eine der Sachen, weswegen sich angeblich George R. R. Martin verstritten hat mit dem Showrunner.
Mit Ryan Condal.
Ryan Condal. Weil ja in den Büchern ist es Nettles, ein Charakter namens Nettles, der.
Stimmt, das ist so ein Hirtenmädchen irgendwie so. Naja, ich erinnere mich.
Und was sie damit so ein bisschen auch auslöschen, ist die Möglichkeit, weil es gibt zumindest die Möglichkeit in den Büchern, soweit ich das weiß, dass es nicht eine rein genetische Sache ist, wie man sich, also dass du nicht, ne, dass diese Targaryen Supremacy so ein bisschen Bullshit ist und dass eigentlich jeder einen Drachen zähmen kann, wenn man das nur richtig macht, mit der richtigen Magie. Aber vor Magie haben diese Serien ja immer so Angst. Deswegen ist alles Genetik hier wahrscheinlich. aber damit gibt man so ein bisschen so dieser Überlegenheit der Targaryens durch Blutrecht so ein bisschen recht. Und das ist alles so ein bisschen iffy auch. Und Nettles war so ein Charakter, der das so eventuell so ein bisschen relativiert hat, glaube ich. Und,
aber weiß man die genaue Blutlinie von Nettles? Ob da nicht vielleicht doch so ein Tropfen Targaryen-Blut drin ist?
Genau, das weiß man nicht genau. Aber es ist so ein bisschen
Waage gehalten. Genau.
Okay. Wie das halt in diesen Büchern auch ist, in den Feuer- und Blutbüchern. Ne?
Ja. Gut. Gut, lösen wir uns mal von den Charakteren und kommen zum tatsächlichen Hauptereignis dieser Folge, der ersten Folge. Das ist natürlich die Schlacht in der Gurgel. Du hast es vorhin schon angedeutet. Es war ja so, dass Staffel 2 frühzeitig beendet wurde. Das wäre tatsächlich eigentlich der Blockbuster-Abschluss gewesen von Staffel 2. Eine große Schlacht mit der Flotte und allem. Und das wurde dann einfach jetzt nach hinten verschoben. Schlecht für Staffel 2, schön für Staffel 3, dass wir einen richtigen Knall zum Auftakt haben.
Gut fürs Marketing, weil die konnten die ganze Zeit diese Schlacht in der Gurgel hochhalten und schaut, womit wir anfangen. Ja. Und da wird das episch.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Da haben wir also, wie du schon erwähnt hast, Corlys auf Seite von Team Schwarz führt die Flotte an und Loha, die Piratin, die Triarchie auf der anderen Seite. Und dann treffen da verschiedene Schiffe aufeinander und gleichzeitig kommen später noch die Drachen. Wo fangen wir denn da am besten an? Fangen wir mal mit den Schiffen an. Die ein bisschen Fluch der Karibik-Feeling kommt auf. Wir sind hier, werden mitten reingeschleudert, erst schon ein paar Schiffe brennen in die Schlacht, um dann nicht erst gerade alles anlaufen zu lassen. Und da liegt natürlich noch ein viel persönlicherer Konflikt dem zugrunde. Also zwar konnte Tyland Lannister, die für Team Grün diese Schiffe gewinnen, aber gleichzeitig hat Loha auch noch eigene Motive, denn die hat ja ein Hühnchen zu rupfen mit Corlys Velaryon, der Seeschlange. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum. Weißt du noch, warum, was der Auslöser dieses persönlichen Konflikts war?
Ach, der Corlys, der hatte doch so viele
Eroberungen
Abenteuer
und alles.
Schon.
Ja, ja.
Und da hat er sich bestimmt viele Feinde und Feindinnen gemacht.
Unter anderem sie.
Der sollte doch sogar oder soll immer noch in animierter Form so ein Spin-off bekommen, was von seinen 1000 Seefahrten erzählt.
Ob das noch kommt, weiß ich zwar nicht, aber mal schauen.
Ich glaube, Toussaint war nicht besonders begeistert davon, dass er animiert werden soll.
Genau, also die kann man sich im Prinzip auf den zwei Seiten dieser Seeschlacht vorstellen. Und dann haben wir so eine Szene, wo die haben ja beide die Flaggschiffe der jeweiligen Flotte. Also Corlys ist auf der Seeschlange, der Sea Snake. Und das Schiff von Loha heißt Bitchfist. Das haben sie in Deutsch aber anders übersetzt. Das haben sie deutlich entschärft. Ich habe es leider vergessen, es stand im Untertitel, als ich im Kino saß. Und
sehr schön.
So, da denkt sich jetzt, da gibt es Winkelzüge, die mir schon gefallen, um so eine Schlacht zu gestalten. Also da gibt es zum Beispiel Corlys, der sagt, okay, wir fahren jetzt da durch diese nördliche Meerenge, der Teeth, der Zähne, wo es ganz flach ist, um die anderen Schiffe auflaufen zu lassen, weil ich kenne mich da aus und alle anderen werden da in diese Untiefen geraten. Und das funktioniert auch ganz gut, dass Loha ihm tatsächlich folgt und mehrere ihrer Schiffe da kentern, also außer Gefecht dann sind. Und gleichzeitig funktioniert es aber auch umgekehrt, dass Loha sagt, oh, ich habe hier meine eigenen Pläne geschmiedet und wenn ich erstmal Corlys Burg anzünde, dann wird er vielleicht gucken und dann ist er ganz irritiert abgelenkt von der Schlacht. Da sieht man also so ein paar Winkelzüge, die sich bahnbrechen, bevor dann die zwei dann auch im Duell aufeinandertreffen können. Hat dich das überzeugt, so als Seeschlacht mit enternden Leuten und Rammböcken im Wasser?
Ich mag ja Schlachten-Episoden von Grund auf nicht.
Ach wirklich?
Und wenn du eine Staffel damit anfängst, wo ich sowieso schon Schwierigkeiten hatte, da wieder reinzukommen, dann holst du mich wirklich gar nicht ab. Und war eine halbe Stunde lang, hättest du in meinen Kopf geguckt, hättest du da so eine schwarz-weiß Cartoon-Kuh mit einem Banjo gesehen. Also das war wirklich ein Rauschen und es war visuell so matschig und nur so grün-grau und du konntest die Schiffe und Drachen nicht auseinanderhalten und I don't care, wer ist diese Piratin nochmal? Und der Sohn von ihm ist jetzt hier statt er selber, okay. Und das war mir, also meine Lieblingsstaffel von Game of Thrones ist ja immer noch die allererste. Mhm. Und meine Lieblingsschlacht ist die, wenn Tyrion mitkämpfen soll und dann bekommt er einen mit dem Hammer drüber und dann heißt es am Ende, wir haben gewonnen, by the way.
Also Corlys ist zwischendurch ja auch mal ohnmächtig, aber leider nicht so lange. Lange genug für dich, Mario.
Ja, wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, würde da immer nur stehen, they fight und dann geht's wieder mit Dialog und stuff. Also nee, das war keine Folge für mich, um mich hier wieder gut reinzuholen. Und ich fand's auch hässlich also es sah teuer aus, aber es sah nicht gut aus, fand ich. Also,
spannend. Ja. Ich habe tatsächlich mit mehreren Leuten auch gesprochen, die Screener gesehen hatten, als ich im Kino saß. Und ich muss sagen, im Kino wirkte es ganz anders. Also da hat man wirklich einen Überblick gehabt. Klar, die Farben waren jetzt nicht super brillant, aber schon so, dass ich es sehr gut anschaubar fand. Und deshalb bin ich da voll mitgegangen in dieser Seestadt, dass ich dachte, oh, jetzt hier die eine Seite und die andere Seite, und da brennen schon Schiffe und jetzt werfen sie hier noch Last ab, damit sie da durch diese Meerenge kommen. Dass Corlys mit seiner schweren Rüstung, da gab es ja davor schon Chekhovs Gun, Chekhovs Rüstung, also die Vordeutung von, man sollte vielleicht nicht in der schweren Rüstung kämpfen und dann fällt er ins Wasser. Wir wissen jetzt zu diesem Stand von Folge 1 noch nicht, was mit Corlys ist, ob er überlebt hat oder nicht. Und dann, dass sein Sohn die Piratin umbringt, ist zwar irgendwie so eine Art Familiengerechtigkeit, war ich aber auch kurz irritiert, muss ich zugeben. Aber zumindest kommt sie zu einem Schluss, der irgendwie ihrer Persönlichkeit durchaus Genüge tut für mich. Und ich mochte sie auch so als Figur, als so eine, die eine Querschlägerin ist, die ihren eigenen Willen hat, aber die man wahrscheinlich jetzt noch nicht weiter mitschleppen kann.
Ja, die Schauspielerin kenne ich ja als YouTuberin. Aha. Die hat so einen Philosophie-Kanal, wo die so Video-Essays macht zu sozialen Themen. Und die sind auch ziemlich gut, aber als Schauspielerin mag ich sie gar nicht, muss ich
wirklich
sagen.
Wirklich? Nee. Interessant.
Ich habe sie abonniert, aber als Schauspielerin?
Ja, gut, dann bist du da wahrscheinlich durch diesen Kanal geprägt. Ich kenne sie da ja gar nicht.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie aus diesem anderen Kontext kenne. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen komisch.
Klar, verstehe.
Leute dann im anderen Kontext zu sehen. Aber was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, und vielleicht kannst du mir da helfen, zu den Drachen, ja, ne, die dann abgeschossen werden mit den Drachen.
Genau, das zumindest hat für mich auch super funktioniert, diese Drachenschlacht. Und dann, wenn der wird ja getroffen mit so einem Ankerseil und dann ist quasi der Anker, der den Drachen runterzieht und dann ertrinkt der Drache, wenn er nicht schnell genug befreit wird von dieser Last, die ihn ins Wasser zieht. Das passiert ja zweimal. Das erste Mal kann ja der Drache auf einem Drachen sitzt Jace, der Thronfolger, Rhaenyras ältester Sohn. Der wird zweimal mit diesem Anker getroffen. Das erste Mal befreit seine Frau Baela ihn, die auf Mondtänzerin sitzt. Und das zweite Mal geht der Drache leider unter. Und dann geht auch leider Prinz Jace unter, beziehungsweise der Captain verlässt das sinkende Schiff. Und dann dachte ich so, du kannst doch deinen Drachen nicht einfach untergehen lassen, du Arsch. Und dann bekommt er aber auch sehr schnell seine Quittung dafür.
Ja, damit hatte ich ein paar Probleme.
Ja.
Und zwar erstens, witzig, wenn das Finale von Staffel 2 gewesen wäre, weil dann wäre die Staffel auf dem gleichen Beat geendet wie die erste Staffel, dass ein Sohn von Rhaenyra stirbt auf einem Drachen.
Wäre ja auch
wegen einem anderen Drachen auch teilweise.
Aber ist es nicht irgendwie poetisch dann, dass immer das Kindersterben am Ende steht?
Ich glaube, das ist eine von dieser Angelegenheiten, wo du als jemand, der das adaptiert, musst dir eine Entscheidung treffen, das zusammenzukürzen auf einen Incident, glaube ich. Ich weiß nicht.
Ja, okay.
Aber was ich vor allen Dingen auch befremdlich fand, ist, wurde nicht in Game of Thrones so ein großes Ding daraus gemacht, dass diese Drachenballisten erst von dem Maester erfunden wurden?
Ja, aber das sind die Drachen, also diese Pfeile, die wirklich so einen Drachenkörper durchschlagen können. Also, Und das sind ja eher so, die treffen den Flügel und dann haben sie halt ein Problem, wenn sie über Wasser sind. Mhm. Das ist so ein, ja, so ein Loophole. So ein
Aber das Dumme ist auch, wir haben jetzt dann, damals in Game of Thrones hat Euron zweimal auf den Drachen geschossen und zweimal getroffen.
Ja.
Und jetzt haben wir nochmal, Drachen können einfach nicht ausweichen. Die sollen diese unbezwingbaren Panzer sein. Aber jedes Mal, wenn jemand auch nur mit so einem Ankerding auf die schießt, gehen die sofort unter. Also...
Ich verstehe, was du meinst, aber sie sind ja auch sehr tief über den Schiffen geflogen. Also um sich an dieser Schlacht zu beteiligen, müssen sie runtergehen. Und dann haben wir ja auch noch die Einmischung von Rhaenas Schafsdiebdrache, der ja total am Rad dreht und dann eigentlich alle abfackelt, die da so rumstehen. Finde ich irgendwie einen super schönen Moment, ja, wie sie auf einmal erkennt, was habe ich hier angerichtet. Und sie ist ja dann auch indirekt verantwortlich dafür, dass Jace nochmal getroffen wird, weil er ja im letzten Moment erkennt, oh, da sitzt meine Schwägerin drauf auf diesem Drachen, sollte ich vielleicht nicht töten von meinem Drachen lassen, der schon ein bisschen besser kontrollierbar ist. Mhm. Und indem er ausweicht, ist er dann halt zu nah dran an diesem, Ding.
Ja, aber dann zeigt mir doch bitte vorher ein paar Mal, dass Leute auf Drachen schießen
daneben
und nicht treffen.
Schießen, okay.
Weil bislang ist die Trefferquote auf Drachen erschreckend hoch. Ich würde nicht auf den Drachen steigen bei dieser Wir haben alle den Hobbit gelesen, aber Tolkien hat ja den Schuss auf Smaug geschrieben wie, keine Ahnung, eine Legende von Beowulf. Das war ein One-in-a-Million-Shot, der ist nicht in der Realität verankert. Aber Game of Thrones ist ja erzählerisch mehr in der Realität verankert mit seiner Grittiness als irgendwie der Hobbit.
Nun, okay, ja. Es ist legitim, Mario. Du darfst unzufrieden sein mit dem abgeschossenen Drachen. Außerdem gibt's ja noch, vielleicht sollten wir da noch kurz einen Schritt zurücktreten, diese Szene, wo Rhaenyra in den Kampf ziehen will und dann von ihrem Sohn eingesperrt wird. Du hast da vorhin schon so ein bisschen was angedeutet. Hat dir nicht gefallen?
Naja, ich meine, an der Stelle sollte es ja frustrierend sein und es war frustrierend für alle Beteiligten. Ich habe dann eher ein Problem damit, wenn das in Folge 3 Kontext bekommt nochmal. Und dann... Da müssen wir vielleicht später drüber sprechen.
Okay, dann später. Ja, also ich fand es irgendwie interessant, das so zu gestalten, zumal dann auch wieder dieses, wem gegenüber bin ich loyal, die Frage aufkommt, denn der arme Queensguard, der arme Königswächter, der dann da reingezogen wird, muss seinem Prinz gehorchen, gleichzeitig sagt seine Königin von drinnen, ey, mach mal die Tür auf. Das fand ich dann schon tragisch, für ihn einfach so gefangen zwischen den Fronten dieses Bürgerkriegs, beziehungsweise auch der eigenen Familie, das sind ja eigentlich auch alle auf einer Seite. Und da ist natürlich dann einfach die logische Konsequenz, wenn der Sohn in die Schlacht zieht und ich finde, er hat auch so ein paar schöne Flugmanöver drin, dass man sieht, okay, er kann schon ein bisschen mit dem Drachen umgehen, aber halt längst noch nicht so, wie er sollte, dass wir dann leider Abschied nehmen müssen.
Also so wie ich Drachen gesehen hätte, habe ich gedacht, so Jace hat die falsche Entscheidung getroffen, die hätte auf jeden Fall damit rein sollen.
Ja.
Aber wenn er jetzt weiß, wie die Serie funktioniert, dass Drachen ständig abgeschossen werden, dann hat er seine Königin sehr heroisch beschützt mit diesem Move. Das kann man vielleicht dann
das
so sagen.
Das kann man so auslegen, ja, auf jeden Fall. Wir haben also durchaus viele Tore. Wir haben Tore geschossen. Wir haben Tode zu beklagen in Folge 1. Ich habe gesammelt. Loha, haben wir gerade schon drüber geredet. Die Piratin muss leider mit einem Messer im Hals dran glauben.
Wir sehen uns auf YouTube.
Dann haben wir ganz am Anfang schon Jason Lannister. Das ist der eine Zwilling, der auf der grünen Seite, nee, auf der, warte mal, auf der Schwarzseite?
Auf der grünen Seite.
Nee, der ist der auf der Schwarzseite. Der wird ja von Ormond Hohenturm ermordet. Glaube ich?
Du hast recht, genau.
Der wird ja
von den grauen Wölfen.
Genau, also die Männer im Norden kommen aus dem Wald und sagen, übrigens, wir haben hier einen Kopf für euch und dann schmeißen sie Daemon Targaryen den Kopf.
Als Geschenk sozusagen.
Genau, damit ist ein Zwilling schon mal weg von den Lannisters.
Und das waren die alten Männer, die Jace damals bekommen hat von dem Stark, dem jungen Stark, der Eddard so ähnlich sah. Wie hieß der? Der bartlose Eddard.
Ja, genau. Also schon Stark verbandelt da.
Genau.
Genau, die Verbündeten.
Ich habe das auch nochmal nachgeschlagen. Das sind ja so, die im Norden, die sind da so ein bisschen mittsommermäßig drauf. Wenn die Leute zu alt werden, dann schicken sie die so in Kämpfe, die sie eigentlich nicht gewinnen können, aber dann haben sie noch so einen glorreichen Tod vielleicht, um Vorräte zu sparen quasi.
Sehr schön. Ich war am Anfang irritiert, dass da auch so ein Löwe abgeschlachtet wird. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und dann habe ich erst so 2 Sekunden später geschaltet, ach so, das ist ja das Wappentier der Lannisters. Okay, das muss jetzt sterben, um zu zeigen, da sind gerade Lannisters besiegt worden. Eine Frage an dich, was ich bis jetzt nicht verstanden habe. Ist Jason Lannister ist tot, aber was ist mit seinem Bruder Tywin Lannister? Der war ja auf dem Schiff von Loha. Ist der von Loha ins Wasser geschubst worden, so ganz nebensächlich, ohne dass man es richtig mitbekommen hat? Oder ist der noch auf einem anderen Schiff gewesen? Weil es gibt ja diesen Moment, wo sie auf einmal Last abwerfen müssen, um durch diese Meerenge zu kommen. Und da gibt's halt diverse Ritter, die zu schwer sind. Deshalb werden sie runtergekickt. Und einen, den konnte ich gar nicht so schnell erkennen. Der hatte aber sehr markante Schulterpolster, die fast wie Löwen aus waren. Und ich dachte, haben die gerade Tyland Lannister einfach mal so mit so einem Schubser entsorgt?
Also da ich sowieso verwirrt war von dem Kopf, weil sie zeigen den Tyland ja vorher nicht nochmal oder den anderen.
Jason.
Ich dachte, das wäre der.
Nee, das sind zwei verschiedene. Das sind ja die Zwillinge. Okay.
Das hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm, Esther. Deswegen sage ich ja, Recaps sind wichtig.
Ja. Also vielleicht sind beide vielleicht nur ein Lannister-Zwilling tot. Wir wissen es noch nicht in der Folge 1. Ja. Dann haben wir natürlich den großen Jace-Tod, der ganz am Ende steht. Ich zähle jetzt also 3 bis 4 mindestens. Und Corlys Schicksal ist unbekannt, weil er da auch unter Wasser verschwindet und seinen Sohn dann den Piratenfight zu Ende bringen muss.
Ja, und das ist eigentlich viel spannender als der Tod vom Sohn in Staffel 1, weil da war das ja Aemons Sache auch, ne?
Was meinst du jetzt, dass Aemond den Lucerys umgebracht hat?
Ja. Und da war das so, ja, Aemond's gone Aemond und nobody cares. Aber das hier könnte ja jetzt einen richtigen Fallout haben. Und auch jemand, den BuchkennerInnen nicht unbedingt vorhersehen können, weil das ja so nicht passiert.
Genau, weil es ja nicht Nettles ist, die da diesen Drachen reitet.
Richtig.
Genau, das ist sehr spannend, dass jetzt im Prinzip Rhaenyra auf Schafsdieb hat quasi Jaces Tod verantwortet und Rhaenyra will jetzt natürlich das Rache für den Tod ihres Sohnes, weiß aber nicht, dass ihre, was ist denn das dann, Nichte, Halb
Nichte
Ziehtochter.
Nichte und Ziehtochter, ja.
dafür verantwortlich ist. Und das ist natürlich eine spannende Sache, die sich jetzt auftut, innerhalb dieser Familie nochmal eine Kerbe zu schlagen. Und das ist, das finde ich toll.
The Drama.
The Drama, the Drama. Also es passiert wirklich viel in dieser Schlacht, aber es passiert auch noch ein paar Sachen abseits der Schlacht, über die wir vielleicht auch noch kurz vor dem Ende reden sollten. Zum Beispiel gibt es da ein Geweihwesen, über das sicherlich viele Menschen nach Folge 1 reden werden. Wir haben diesen Moment, wo die Drachensamen da rumsitzen und nichts zu tun haben. Ulf geht zum sich erleichtern in den Wald und sieht da eine Ziege. Und währenddessen sehen die anderen auf einmal ein Menschwesen, das ein großes Geweih hat und Ziegenfüße und das verschwindet dann auch schnell wieder. Und dann taucht auch die Hexe Alice aus dem Wald auf. Mhm. Wie hängt das alles zusammen, Mario?
Also die Ziege ist ja wahrscheinlich ein Familiar von Alice.
Okay.
Würde ich mal behaupten.
Die spioniert Ulf aus oder ist es Alice selbst, die sich da verwandelt hat?
Nee, ich glaube nicht, dass sie eine Shapeshift drin ist, aber die hat vielleicht so wargige Powers oder zumindest, muss nicht mal wargig sein, aber vielleicht ist das einfach ihre, statt einer schwarzen Katze hat die Hexe halt eine Ziege.
Schickt sie Ziege in den Wald.
So wie der schwarze Philipp aus der Witch.
Auf jeden Fall ja, sehr teuflisch natürlich konnotiert, dieses Tier. Aber was ist mit diesem Geweihwesen? Ich habe irgendwie, Leute haben gesagt, ist das hier die verwandelte Hexe Alice? Aber das ist sie natürlich nicht. Man sieht schon, dass es eine männliche Gestalt ist, wenn man in der richtigen Sekunde pausiert.
Ja, aber Leute, ich glaube, hier müssen alle Fans mal ganz schnell ihre Erwartungen runterschrauben. Ja. Weil wir haben ja schon Greenseer in der Vision letzte Staffel gesehen. Und die Leute erwarten sich ja zu viel davon. Mhm. Aber Leute, wir sehen das als als kleine Anspielung auf die Bücher, so als kleinen Fraß für die ganzen Nerds. Aber warum glaubt ihr denn, dass diese Greens hier jetzt wichtig werden für die Story? Als wenn die hier noch groß in den Plot eingebunden werden. Also
vielleicht kurz zur Erklärung. Also wir glauben, es sind die grünen Männer oder hier ein grüner Mann, der da zu sehen ist. Ja. Das sind so, die existieren schon seit 10.000 Jahren, diese alten Wesen in Westeros. Sind auch zurückzuführen auf ein Bündnis der
Ersten Männer.
Genau, Ersten Männer und der Kinder des Waldes. Die wurden ja früher schon erwähnt. Da hatte ja, wenn ihr euch erinnert, Brandon Stark so eine gewisse Beziehung zu denen, also zu den Ureinwohnern von Westeros quasi, bevor die ganzen anderen Häuser und so kamen und das alles übernommen haben.
Die Leute, die alten Götter verehrt.
Genau. Haben, und da selbst auch noch ein bisschen anscheinend Zwitterwesen waren, Mensch, Tier, was auch immer. Und aber dadurch, dass die Serie hier halt so prominent jemanden platziert und auch jemand drauf reagieren lässt, finde ich schon, dass sie damit jetzt noch was machen sollten. Denn wir hatten sie ja auch schon mal einmal ganz kurz in Staffel 2, bevor Daemon seine Vision hatte. Da ist er auch in diesem Wehrholzbaum Und da sieht man auch im Hintergrund kurz so einen geweihtragenden Mann rumlaufen. Mhm. Also ich denke, das wird schon irgendwie vorbereitet, damit man da was anfangen kann, wenn dann vielleicht später, wenn sie es wie in den Büchern machen, Adam von Hulk da vielleicht noch seine Geschichte mit denen bekommt. Mal gucken.
Vielleicht, aber...
Vielleicht.
Ja, so die Drachen, ja, Drachen sind ja eher hier so... Fühlen sich auch so unmagisch an in dieser Version der Geschichte. Ne? Ja. Also auch schon in Game of Thrones sind das ja eher so fliegende Monsterpanzer. Hm. Und in den Büchern ist ja alles viel magischer und viel so mehr durch von so einem Fae-Fantasy-Ding.
Aber wirklich viel magischer?
Durchdrungen, ja, schon.
Ich finde es schon. Also klar, es ist High-Fantasy, aber es ist schon auch sehr geerdet.
Und das war ja schon immer sehr awkward, wie die Originalserie, die Children of the Forest, eingebaut hat. Die waren immer so... sind immer so ungeschickt mit so Sachen umgegangen, die so sehr magisch waren, wie halt eben The Children of the Forest. Ja. Und also, ja, ich weiß nicht.
Kannst du
ich
noch
weiß
nicht so
gar
viel
nicht,
mit
ob ich
anfangen.
Das will. Ich will natürlich Greens hier haben, ganz viel. Ich will immer das magische Zeug drin haben.
Ja, ja.
Aber
wie weit
so ein bisschen,
wirklich
habe auch so ein bisschen
wird?
Angst davor, wie die Serie damit umgehen würde.
Verstehe, verstehe. Dann frage ich mal umgekehrt, hattest du denn noch Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in dieser ersten Folge oder vielleicht auch in späteren Folgen, wenn es nicht zu spoilerig ist, wo du sagst, das fandst du besonders gut oder von mir ist auch besonders schlecht, wenn du noch was anzukreiden hast? Wie, weiß ich nicht, Eamon küsst seine Mutter oder was hatten wir noch sonst noch so? Also ich tatsächlich, mein Herz ist zerrissen, als Jaces Drache untergegangen ist. Das fand ich echt richtig dramatisch und traurig. Wo man so sieht, der kann ihn nicht retten, dieser Anker zieht ihn gen Meeresboden und dieser Drache wird ertrinken, dieses mächtige Tier. Da hat es mir tatsächlich mehr das Herz zerrissen als bei Jace dann selber, als die Pfeile ankamen und ihn gefällt haben. Ist Jace jemand, den du vermissen wirst, so als Figur? Weil der war zwar irgendwie ehrenhaft, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, der hat sich zu so einem wirklichen Anführer aufgeschwungen, wo man nach dem will man auf dem Thron sehen.
Ja, der sollte ja so ein bisschen auch vielleicht so Stark-Vibes verbreiten. Ja, er war auf dem guten Team. Er sieht auch so ein bisschen eher aus wie die Stark-Boys mit seinen braunen Haaren. Aber bei dieser Fülle an Charakteren und Motivationen und was war nochmal seine Charaktermotivation und wie stand er jetzt zu diesem ganzen Drachentanz, ist schwer dazu sehr sich verbunden zu fühlen mit Charakteren und bei so einer Fülle vom Ensemble dazu traurig zu sein, wenn da jemand geht.
Ja, ja, okay.
Clean also, the house.
Er ist ja auch, er ist ja quasi auch ein Bastardsohn gewesen, wenn wir das mal so benennen wollen. Da hatte ja auch, wer war es, Rhaenyra, eigentlich mit diesem Harbin, wenn er so hieß, ich glaube, es ist lange her, erste Staffel, also nicht mit ihrem eigentlich angetrauten Velaryon-Sohn, sondern mit einem Wächter drei Söhne gezeugt. Und ob die jetzt natürlich auf dem Thron landen sollten, dürften, wer weiß. Lucerys ist schon tot, Jacerys ist tot, jetzt ist nur noch Joffrey von den dreien übrig. Der ist jetzt der Nächste in der Thronfolge. Mal gucken, ob sie den jetzt aus dem Vale holen, aus dem Tal von Arryn. Da, genau, müssen wir das noch ein bisschen ausloten. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass diese dritte Staffel 4 so mit diesem Verhältnis auch wieder mit, ist der ein ehelicher, unehelicher Sohn umgeht, was wir ja auch in den Drachensamen verhandelt haben, den unehelichen Söhnen von Corlys. Ja. Werden die legitimiert oder nicht? Was würde das auslösen, wenn man die legitimieren würde? Also das finde ich schon spannend, was halt auch über Fantasy hinausgeht, sondern über so eine richtige, wenn es jetzt in der Realität wäre, wie würde das Volk, wie würden die Herrschenden darauf reagieren? ansonsten, ist dir noch was eingefallen, was du...
Nichts, was ich sagen könnte, weil mir haben Folgen 2 und 3 viel, viel besser gefallen als die erste Folge hier. Auch wenn ich mit Folge 3 ganz eigene Probleme habe, auf einer viel konzeptionelleren, was die ganze Serie angeht, Sache, worüber wir jetzt noch nicht leider sprechen können. Aber das Hofintrigen sind mehr meins als Schlachten.
Genau, okay, also schon mal angedeutet, die Schlachten sind jetzt erstmal in Folge 1 durch soweit. Ich will nicht sagen, dass später nochmal Schlachten kommen, wenn man sich an die Buchvorlage hält. Ich fand es aber auch schön, dass wir jetzt ein bisschen mehr wieder ins Intrigenterritorium gehen werden in den zukünftigen Folgen. Ich sage nur Rattenplage, das fand ich sehr schön. Das Königsmund wird vielleicht ein Problem haben mit Ratten, weil ein gewisser verzogener Königssohn alle Rattenfänger umbringen lassen hat. Und das hat sehr viel Symbolgehalt, der sich anbietet, um diese Serie weiterzuerzählen. Das fand ich sehr schön. Ich war so ein bisschen gespalten über diese Szene von Rhaenyra ist eingesperrt und tickt aus und zerschlitzt ihr Kleid.
Ja, das Schauspiel von der Emma Darcy ist auch jede Staffel anders, oder?
Ja.
Ich habe jede Staffel das Gefühl, so hat sie das letztes Mal noch so gespielt?
Ja.
War das so?
Also ich finde es einerseits irgendwie sehr effektiv zu sagen, okay, sie macht dieses Kleid kaputt, weil das ist irgendwie der Inbegriff dessen, was sie zur Frau macht. Alle sehen sie nur als Trägerin dieses Kleides, dieses schwachen Elementes, dass sie eben nicht vollwertig als König wahrgenommen wird, weil sie nur in Anführungszeichen Königin ist, also Frau. Andererseits ist es dann irgendwie doch etwas plump zu sagen, ja, ich zerschlitze ein Kleid, um zu zeigen, ich hasse die Patriarchie.
Oh, und wie habe ich das Queen Victoria Zitat gehasst?
Ein Queen Victoria Zitat gab es?
Oder ist das erst Folge 2,
wo sie sagt, sag mal.
I have the feeble body of a woman, but I have the strong mind
of a queen. Nee, das ist in Folge 1.
Oh
ja.
Gott, bisschen dick aufgetragen, Leute.
Ja, na gut. Gut, Mario, dann schauen wir uns doch mal jetzt, was wir zumindest schon gesehen haben, rückblickend an. Kannst du schon ein Fazit ziehen, gerne auch mit dem, was du schon gesehen hast, aber noch nicht ausführen darfst, zu Staffel 3? Was bietet uns Staffel 3 von House of the Dragon? Wo holt es uns ab, sowohl emotional als auch vielleicht erzählerisch? Kannst du da schon nach 3 Folgen für dich ein Fazit ziehen, dass du sagst, du hast Lust weiter zu gucken oder du bist noch sehr skeptisch?
Ja, also Staffel 2 war für mich nicht so gelungen, muss ich sagen. Mhm. Und da war ich ein bisschen raus. Hatte mich nicht wirklich auf Staffel 3 gefreut. Und Staffel 3 hat es jetzt bisher in den ersten 3 Folgen nicht geschafft, mich auch wieder richtig reinzuholen.
Okay.
Leider. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen verwöhnt jetzt durch Night of the Seven Kingdoms. Vielleicht bin ich da mehr im Mindset dieser Serie gerade drin. Aber es kommt mir alles gerade so ein bisschen wie edgy Bullshit vor. Und mich hat auch dieser Streit zwischen George R. R. Martin und den Showrunnern, glaube ich, so ein bisschen sensibilisiert für die Sachen, die mich an den ganzen Serien stören wieder mehr. Weil ich glaube, so auch die damaligen Showrunner und jetzt der Ryan Condal, die sind, glaube ich, charakterlich eher an so einem Zack Snyder als an so einem Nerd wie George R. R. Martin. Und dann merkt man, die sind so hinter diesen Schock-Serien-Momenten für die Masse und so, boah, Sachen. Und haben nicht so einen Sinn für diese kleinen, zärtlichen, Fantasy-magischen Sachen, die ich mir dann eher wünsche. Und da dieser ganze Ethos der Serie, der reibt sich bei mir, obwohl ich ja eigentlich ein großer Fantasy-Fan bin, aber.
Also du wünschst dir im Prinzip mehr Nuancen, um die Serie zu erzählen, sowohl in den Charakteren als auch in der Storyführung von wer da gegen wen intrigiert? Oder was wären deine Wünsche, wenn House of the Dragon in deinen Augen noch besser werden sollte?
Ich kann das nicht an einzelnen Sachen festmachen. Ja, das ist, wie ich gerade versucht habe, rüberzubringen, eher so eine Vibe-Geschichte, dass es sich alles so ein bisschen prollig anfühlt und nicht so nerdig in so einer Welt, wo ich Zeit verbringen möchte. Das ist alles so ein bisschen
spannend.
Der zynische Aspekt ist da aus den Büchern, aber dieser Zynismus wird bei Martin eigentlich immer noch unterwandert von so ein bisschen Kontrast davon auch.
Ja, ich sehe es in Ansätzen auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe auch, Night of the Seven Kingdoms ist so meine Lieblingsserie schlechthin dieses Jahr. Da wird jetzt, glaube ich, auch House of the Dragon nicht dran vorbeikommen. Nichtsdestotrotz, bei mir war es so, dass ich echt gut reingekommen bin mit der ersten Folge. Also ich war auch mal wieder bereit für so ein paar Drachenschlachten und so richtig große Momente, die mir da gegeben wurden. Und ich habe ja auch kurz vorhin erzählt, dass ich auch ein paar Charaktermomente gefunden habe, wo ich dachte, das ist noch so das alte Game of Thrones für mich, wo halt auch in so wenigen Pinselstrichen auf dem Bildschirm dann so eine Figur skizziert wird in ihren schlimmsten und schönsten Facetten. Insofern, fand ich die Rückkehr bisher richtig stark. Ich bin angefixt und habe sehr große Lust, weiterzuschauen. Und bin gespannt, was sich da noch für Abgründe auftun. Nicht nur zwischen Team Grün und Team Schwarz, sondern auch innerhalb dieser Teams, die jetzt ja immer weiter aufweichen. Und die dritte Staffel ist ja die vorletzte Staffel. Staffel 4 ist schon bestellt und wird dann auch die letzte sein.
Ich glaube, das tut der Serie aber gut, dass sie so ein bisschen so ein Ziel haben.
Ein festes Ende hat,
ja. Und jetzt darauf hinarbeiten können, um das gut zu machen und nicht einfach, weil, wie gesagt, was für eine Geschichte wollt ihr erzählen? Oder ist hier das hier nur, wie hieß das bei Homer? It's just a bunch of stuff that happens. ja.
Ja, gut. Also ihr habt ja zwei etwas abweichende Meinungen, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich gerne für euch diese Folgen geguckt und sind gespannt, wie es weitergeht. Lasst uns natürlich umgekehrt gerne auch wissen, was ihr so dachtet jetzt nach dem Schauen der ersten Folgen, was euch gefallen hat, was vielleicht nicht so, ob ihr irgendwelche Lieblingsfiguren habt, was ihr in den nächsten Folgen noch so sehen wollt. Schreibt uns da gerne oder hört einfach nochmal in unsere vorigen Folgen zu A Night of the Seven Kingdoms rein, die wir am Anfang des Jahres aufgenommen haben. Da gab es natürlich auch viel Westeros-Gefühle unsererseits. Danke, Mario, dass du hier warst.
Ich danke dir.
Und wir hören uns bestimmt dann wieder im Streamgestöber. Bis dahin, macht's gut und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.